Also ich will mir den Einstieg ein bisschen leicht machen, indem ich einfach den Ankündigungstext nochmal in Erinnerung rufe, der eigentlich schon dem letzten Jahr gegolten hat. Und in diesem Text, ich hätte es besser gar nicht formulieren können, ne, das drinsteht, was an dem Wochenende passieren soll. Dukkha und seine Bedingungen ist das Thema dieses Wochenendes. Und es war, wie gesagt, wie folgt angekündigt. Ohne dass ich es selbst wusste, war mit dem Thema unseres vorangegangenen Seminars auch das für dieses Jahr entschieden. Wie könnte man über Dukkha, seine Eigenschaften und seine Bedeutung sprechen, ohne drei Fragen wenigstens im Hinterkopf zu behalten? Worauf basiert alle Unzulänglichkeit? Kann man sie loswerden? Und wie sieht das praktisch aus? In diesem Mai, das ist 2021, möchte ich es zunächst mit einer Antwort auf die Frage nach der Herkunft bzw. nach den Bedingungen von Dukkha versuchen. Diese Antwort wird auf drei Kernaussagen des Buddha eingehen. Stichwort Durst. Tanha, Stichwort Unwissenheit, Avidya, und Stichwort bedingtes Entstehen, Paticca Samuppada. Das ist das, was uns beschäftigt. Bevor wir die neuen Perspektiven uns angucken, vielleicht nochmal einen kurzen Rückblick auf das, was wir schon besprochen haben, denn wir knüpfen ja an etwas an, was schon war, und fangen nicht irgendwie ganz neu an. Vor 2 Jahren haben wir an dieser Stelle über Dukkha und seine vielen Gesichter gesprochen. Das heißt, wir haben versucht, so etwas wie eine Situationsbeschreibung der menschlichen Existenz herzubekommen, also der Versuch, die verschiedenen Facetten von Dukkha darzustellen und uns lebendig zu machen. Und da ist, glaube ich, schon aufgefallen, dass der Pali-Ausdruck Dukkha etwas anderes sagt oder etwas mehr sagt als unser deutsches Wort Leiden. Also das Erste, was mir in den buddhistischen Schriften begegnet ist, war dieses Wort Leiden. Ich konnte das damals sehr gut nachvollziehen. Es war für mich gar kein Problem zu erkennen, dass Leben sehr viel mit Leiden zu tun hat. Aber trotzdem ist dieser Begriff zu eng, weil da nicht nur das drin enthalten ist, was wirklich wehtut, sondern alles mit enthalten ist, was in diesem Leben, in dieser Existenz irgendwie unzulänglich ist, irgendwas da ist, was nicht wirklich taugt, wo etwas fehlt, wo nicht etwas komplett und vollkommen ist. Das heißt, wir müssen, wenn wir über Dukkha reden und seine Ursachen, immer vor Augen haben, dass mit diesem Wort im Grunde drei sehr eng miteinander verflochtenen, aber trotzdem unterschiedlichen Dinge, wir es zu tun haben. Einmal ist Dukkha das, was wirklich manifestes Leiden ist. Da, wo es wirklich weh tut. Wo man entweder physischen oder geistigen Schmerz hat. Wo man unangenehme Gefühle hat. Wo man in Begegnungen, in Lebenssituationen drinsteckt, aus denen man raus will, weil es richtig, richtig schmerzlich ist. Aber darüber hinaus gibt es auch Dukkha im Sinne von rastloser Aktivität. Und das ist gerade etwas, was auch menschliches Dasein ausmacht. Man ist nie wirklich am Ziel. Man muss immer wieder was machen, man muss immer wieder was neu wollen, man will was anstreben, das fehlt, jenes fehlt, das muss gemacht werden. Ob das mehr in ruhigeren Bahnen geht oder ob das richtig in Hektik und Turbulenz sich ausweitet. Und gerade was sozusagen das permanente Denken, dieser permanente Denkprozess angeht, ist etwas, was den Menschen wirklich auf den Nerv geht, ohne dass es vielleicht ihnen richtig bewusst ist. Dieses ständige Unterwegssein, das Nie-Dasein, das Nie-am-Ziel-Sein, ist eine der gravierendsten Formen auf dem Dukkha. Und das letzte Variante ist Dukkha im Sinne von Wandelbarkeit. Denn wir haben schon mal eine Lebenssituation, wo wir sagen, ach, jetzt ist es doch ganz schön. Klammer, wo man glaubt, dass es ganz schön ist. Ja? Und selbst das bleibt nicht so. Wenn man sich gerade arrangiert hat, wenn man gerade sagt, ach, jetzt ist die Wohnung wieder schön aufgeräumt, so ungefähr. Ja, läuft der Hund rum, der von der Straße kommt und alles ist wieder matschig, so ungefähr. Und das bezieht sich auf unsere ganze Lebenssituation, nicht nur aufs Wohnzimmer. Und selbst die schönsten, erhabensten, würdevollsten, glücklichsten Lebensumstände und Wiedergeborensbereiche, Daseinsbereiche, die hören auch irgendwann auf. Die verschwinden wieder, die zerrieseln unter den Händen. Und das alles zusammen, diese drei Aspekte zusammen, die machen Dukkha aus. Also nicht nur Zahnweh und Liebeskummer, sondern dieser ganze Komplex, der es immer wieder zeigt, ich will es eigentlich anders haben. So kann es nicht bleiben. Es muss irgendwas anders werden, damit ich endlich zur Ruhe komme. Mit anderen Worten, wenn man auf das letzte Seminar zurückguckt, sind im Grunde zwei Dinge festzuhalten. Das eine ist, dass das, was wir Leben nennen, dass das, was wir Existenz nehmen, ohne Dukkha-freie Zone nicht zu haben ist. Es gibt nirgendwo eine Nische, die man sich heraussucht, die man vielleicht finden kann, wo man sagt, ich habe eine Ecke gefunden, wo kein Dukkha ist. Gibt es nicht. Man findet sie nicht und man kann diese dukkha-freie Zone auch nicht herstellen. Das, was die meisten Menschen ja versuchen, sie versuchen sich zu verändern, sie versuchen die Welt zu verändern, um endlich aus diesem Dukkha-Prozess rauszukommen, aber es gelingt nicht. Und genau das ist, was der Buddha Samsaro genannt hat. Das ständige Wandern, das Rieseln durch die Existenz, das Rieseln der Existenz, das nie an einen Punkt führt und nie an einen Punkt führen kann, wo man sich sagt, so, jetzt bin ich da, so kann es bleiben. Und jetzt kommt noch was Dummes dazu, dass wir Menschen in einer Lebenssituation existieren, die der Buddha Karma-Welt nennt, also die Welt der sinnlichen Befriedigung, Sinnenwelt, Sinnenzuchtwelt oder wie immer man das bezeichnen will. Das Dumme dabei ist, dass dort ausgerechnet dort, wo wir nur zu Hause sind, ja, alle drei Dukkha-Formen zusammen auftauchen. Die sind nämlich nicht überall alle drei da, aber bei uns sind sie alle drei schön nebeneinander, bunt durcheinander gewirbelt und wechseln sich ab. Ja. Es tut mal richtig weh, dann tut es mal weniger weh, dann tut es wieder weh, so ungefähr auf nach. Dann sind wir ständig hinterher, ja, dass die Wohnung sauber ist, dass der Beruf erledigt ist, dass die Krankheit endlich überwunden ist, dass die Kinder endlich in der Schule sind, dass sie endlich aus der Schule sind, dass sie endlich im Beruf sind, dass sie endlich in Rente sind, dass sie endlich unter der Erde sind. Und dann geht es noch weiter, wenn sie unter der Erde sind, es hört nicht auf. Das sind die drei Aspekte, die da in unserem Leben sind. Und wenn es mal wirklich schön ist, wenn wir mal existenziellen Urlaub sind, ist der auch irgendwann rum. So, und daran sieht man, an dieser Schilderung sieht man schon, warum es wichtig ist, nach den Fragen, nach den Ursachen zu fragen. Ja. Der Buddha selbst hat sich ja mal als Arzt bezeichnet und hat sich sogar als den besten Arzt bezeichnet, den es geben kann, als den Menschheitsarzt schlechthin. Und was macht ein Arzt? Er macht genau vier Dinge. Ja. Er analysiert die Symptome einer Krankheit, er beschreibt, was los ist. Das haben wir im letzten Seminar, im letzten Jahr oder vor zwei Jahren gemacht. Die Frage beantwortet, was ist Dukkha? Was macht der Arzt dann? Er fragt, woher kommt die? Ja. Woher kommt die Ursache? Nein, woher kommt diese Krankheit? Was sind die Ursachen dafür? Und er fragt sich, gibt es eine Heilungsmöglichkeit oder gibt es keine? Und wenn er sagt, ja, es gibt eine, wie kriege ich den Patienten wieder gesund? Und da sind wir heute oder morgen auch genau bei der zweiten Fragestellung. Was sind denn die Ursachen für diesen existenziellen Zustand, Nur wenn man diese Ursachen kennt, kann man die existenzielle Krankheit heilen. Und das ist, wie gesagt, unser Thema. Jetzt wird es insofern ein bisschen kompliziert, weil es genauso wie bei den Krankheiten nicht nur eine Ursache gibt. Nicht? Der eine hat sich irgendwo angesteckt, der andere ist die Treppe runtergefallen, der dritte hat es sich überarbeitet oder den nächsten Schuss gekriegt. Also wenn es 1000 Krankheiten gibt, gibt es ungefähr 500 Ursachen dafür. Und ähnlich verhält es sich auch mit unserer Fragestellung Dukkha. Da kommt der Buddha auch nicht und sagt, es gibt diese eine Antwort, sondern es gibt mehrere Antworten. Das heißt, wir müssen uns da ein bisschen gefasst machen, dass wir uns mindestens drei Dinge merken müssen. Die drei wichtigsten. Zu denen komme ich gleich. Ich will aber vorab nochmal darauf hinweisen, dass auch in dieser Fragestellung der Buddha so agiert, wie er es oft tut, dass er zu denselben Themen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven Antworten gibt. Ja? Je nachdem, wie der Einzelne von uns gestrickt ist, wie er etwas besser oder weniger gut versteht, wie der Zugang zu einer Thematik ist, leichter oder schwerer, gibt da einfach unterschiedliche Möglichkeiten, sich an die Sache heranzuarbeiten. Und man muss selbst gucken, was passt in meinen Kopf, in mein Gemüt am besten, wo kann ich am meisten, am besten verstehen, wie das sozusagen vorgeht. Und da will ich nur vorab erwähnen, ein paar andere Aspekte, andere Gründe, die der Buddha für die Existenz von Leiden genannt hat, um dann zu sagen, was unser Schwerpunktthema für das Wochenende ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Die erste Antwort heißt, Gier, Hass und Verblendung sind verantwortlich für das, was wir erleben. Ist uns nicht neu, sollte aber in dem Zusammenhang nochmal in Erinnerung gerufen werden. Das heißt im Original so, ohne drei Dinge überwunden zu haben, ist man außerstande, Geburt, Alter und Tod zu überwinden. Welche drei? Gier, Hass und Verblendung. Hier steht Geburt, Alter und Tod. Das sind ja die körperbezogenen Hauptstichworte für Dukkha. Das ist sozusagen ein Muster, damit wir uns sozusagen erinnern, was gemeint ist. Und es steht als Antwort Raga, Dosa, Moha. Das sind die hintergründigen Kräfte, Bedingungen dafür, dass Dukkha auftaucht. Manchmal lesen wir ein bisschen was anderes. Da formuliert es der Buddha wie folgt. Drei Wurzeln des Unheilsamen gibt es. Welche drei? Gier ist eine Wurzel des Unheilsamen. Hass ist eine Wurzel des Unheilsamen. Verblendung ist eine Wurzel des Unheilsamen. Auch nicht in Details zu gehen, aber ihr merkt, dass da ein bisschen ein Unterschied ist. Nicht der eine hört dann, Alter, Krankheit, Tod, sozusagen symbolisch oder exemplarisch für Dukkha. Und in der zweiten Aussage steht, alles, was unheilsam ist. Da gibt es auch eine kleine Variante noch, da steht zum Beispiel nicht Dosa, nicht für, oder nicht Raga für Begehren, für Begierde, sondern es steht Loba. Also wer sich da ein bisschen näher einfühlen will, sieht, dass der Buddha auch hier spezifisch auf menschliche Situationen eingeht. Denn menschlich ist dieses sinnliche Verlangen, Loba, was für uns ja, das Leben oft schwierig macht. Aber ein Brahma beispielsweise hat mit sinnlichem Verlangen nichts mehr zu tun, gar nichts. Und trotzdem erlebt er Dukkha. Warum? Weil bei ihm noch Raga vorhanden ist. Da ist immer noch Verlangen, nicht nach sinnlichen Genüssen, aber nach Dasein, nach Hiersein wollen, nach Existieren wollen und nach der Welt der reinen Form. So, dann findet man das Ganze nochmal ein bisschen zusammengefasst, wenn der Buddha über seine eigene Erwachung spricht. Ja, vielleicht habt ihr diese Stelle in Erinnerung, wo er beschreibt, wie er diese Nacht des Erwachens erlebt hat mit den drei unterschiedlichen Nachtwachen, wann er welche Erfahrungen, welche Durchschauungen erlebt hat. Dann sagt er am Ende, ja, ich bin dann erst ein Buddha geworden, als ich gemerkt habe, was die Asavas für einen Einfluss auf die Existenz haben. Also das, was wir sozusagen als Triebe übersetzen, dass die Empfindlichkeit, dass die Irritierbarkeit, die Verletzbarkeit, die der Mensch hat, dass das eigentlich die Hauptursache ist dafür, dass Dukkha da ist. Wären wir alle nicht verletzbare Wesen, da könnte passieren, was will. Das würde uns das gar nicht tangieren. Da wir aber physisch und psychisch verletzbar sind, macht uns das, was von außen auf uns einstürmt, sehr viel aus. Und da fragt man jetzt, wie hängt denn du das eine mit dem anderen zusammen? Erst heißt es Raga, Dosa, Moha, dann heißt es Asava. Ist das jetzt was Viertes? Nein, gar nicht. Raga, Dosa, Moha, Überschrift Asava. Die Verletzbarkeit, das ist das Allgemeinste, zeigt sich in drei Formen. Entweder ich will was, dann bin ich verletzlich, wenn was anders kommt. Oder ich hasse etwas, habe Aversion gegen etwas, weil die Welt so ist, wie sie nicht sein soll. Oder ich sehe die Welt von vornherein verblendet, irritiert, nicht aus einer falschen Perspektive mit Brille auf und erlebe deshalb, dass ich mit dem Kopf an die Wand renne. Ja. Ich sage das deshalb, um zu zeigen, wenn der Buddha etwas erklärt, erklärt er im Grunde immer nur zwei Sachen so ungefähr. Oder sagen wir vier, ja, wo die vier Heilswahrheiten im Zentrum stehen. Mehr nicht, aber er erklärt sie auf vielfältige Weise. Und das verwirrt oft, nicht, dass man denkt, jetzt habe ich so viel gelernt, aber ich weiß immer noch nicht, um was es geht. Achtet immer darauf zu sehen, wann wird etwas nur anders ausgedrückt und wann geht es um ein anderes Thema. Und um euch ganz zu verwirren, das gehört am Anfang dazu, gibt es noch eine andere Variante, wie man ja, Dukkha erklären kann und die Gründe erklären kann. Was auch in vergangenen Zeiten an Leiden sich entwickelt hat, alles das wurzelte im Willen, entstammte dem Willen. Was auch in künftigen Zeiten an Leiden sich entwickeln wird, alles das wurzelt im Willen, entstammt dem Willen. Denn der Wille ist die Wurzel des Leidens. Ist dasselbe in Grün, aber eine andere Perspektive, ein anderer Begriff. Weil was Wille ist, das kapiert jeder sofort. Aha, wenn ich Wille habe, dann habe ich ein Problem. Kapiert jeder. Wenn einer hört, ja, die Irritierbarkeit, die Verletzbarkeit, ist schon komplizierter. Deshalb verschiedene Antworten für verschiedene Köpfe. Und um zu zeigen, wie klug der Buddha war, eine letzte Variante noch, und dann mache ich da einen Haken dran, ja, sonst wird ihr noch ganz verwirrt. Da heißt es einmal, anhaften ist das Leidenswurzel. Oder wenn man dann die verschiedenen Übersetzungen sich nur anguckt, da heißt es nochmal anders. Vereinnahmung ist die Wurzel alles Leidens. Die Gewohnheit des Ergreifen ist die Wurzel alles Leidens. Jetzt versucht es in euren Köpfen zusammenzubringen. Ja? Ich sage nur ein Wort. Variabilität der Darstellung habe ich genannt. Und was diese letzten Varianten aussagen, ist im Grunde immer das Gleiche. Da, wo man anfängt, sich als Ich zu fühlen, das in einer Welt lebt und in der Beziehung zur Welt zu sein, da fängt es an, problematisch zu werden. Und es würde eigentlich reichen, dass man sich das merkt, so zwei, drei Sachen für heute merkt oder überhaupt merkt für das Wochenende. Ja. Wenn ich was will, tut es irgendwann weh. Wenn ein Ich in der Welt ist, das was will, tut es auch irgendwie weh. Oder wenn Gier, Hass und Verblendung da sind, geht es nicht auf Dauer gut. Oder wenn Wille da ist, geht es auch nicht auf Dauer gut. Das kann man sich merken. Ja? Und das reicht im Grunde aus. Aber, jetzt komme ich jetzt zur Hauptsache. Der Buddha gibt diese Antworten, die ich eben gebracht habe, eher so sporadisch, dann, wenn es passt. Aber er gibt in aller Regel drei andere Antworten. Die allerhäufigste Antwort auf die Frage, woher kommt Dukkha, ist vom Durst, vom Verlangen, von Begehren. Die zweithäufigste Antwort ist, kommt von Unwissen, Ahnungslosigkeit, Irrtum, Illusion. Und die dritte Antwort ist die komplizierteste, das bedingte Entstehen. Und mit den dreien werden wir uns der Reihe nach beschäftigen. Ich fange morgen mit dem Thema Tanha an, weil es am nächsten ist, vermutlich auch von der eigenen Erfahrung. Den Durst, Verlangen spürt man in sich, Dummheit spürt man nicht. Jeder meint ja, dass die anderen dumm sind, nur er nicht. Also Unwissenheit ist etwas ein bisschen Verborgenes. Und die Frage der bedingten Entstehung ist nur wirklich etwas, wo man ein Buddha sein muss oder ihm ähnlich sein muss, um hinter diese Dinge zu kommen. Und das wird das Thema für morgen sein, beziehungsweise für Sonntag noch. Zum Schluss noch ein Merkposten, was die vier edlen Wahrheiten angeht. Weil ja uns oft, uns heißt sozusagen den traditionellen Buddhisten, die sich auf den Pali-Kanon berufen oder die sich Theravada-Buddhisten nennen oder so, denen wird ja oft vorgeworfen, dass das so kopflastig ist, dass das nichts mit Praxis zu tun hat. Ich hoffe, ihr werdet morgen sehen, dass das sehr wohl mit Praxis zu tun hat. Und ich will heute darauf hinweisen, dass alle vier Wahrheiten jeweils mit einer Aufgabe verknüpft sind. Wenn man an Wahrheiten denkt, dann hat man so das Gefühl, ja, die muss man hören, die muss man verstehen, die muss man abspeichern und dann ist gut. Und das ist nicht der Fall. In der Nacht, in der der Buddha selbst zum Buddha geworden ist, beschreibt er die vier Wahrheiten, die er entdeckt hat, und sagt jedes Mal dazu, welche Art von Aktivität mit diesen Wahrheiten verbunden sein muss. Sonst passt das Ganze nicht. Die erste Wahrheit von Dukkha ist zu verstehen, zu durchdringen. Das setzt schon mal eine geistige Aktivität voraus. Die Wahrheiten senken sich nicht wie Regen auf eine Landschaft herab. Die muss man sich erarbeiten. Die Ursachen von Dukkha, Durst und anderes, muss überwunden werden. Das passiert auch nicht von allein. Da muss auch was getan werden. Die müssen weg, gehen nicht von allein. Die dritte Wahrheit, nicht, vom Erlangen der Freiheit, die rieselt auch nicht durch die Wände irgendwie auf uns herab, sondern es muss erobert, erkämpft, erstritten, erreicht werden. Und beim achtfachen Pfad, glaube ich, ist es am ehesten noch offensichtlich, dass ein Weg gegangen werden muss. Er muss entfaltet, entwickelt werden, damit man ans Ziel kommt. Das Ziel rückt nicht auf uns zu, je länger wir warten, sondern wir müssen Schritt für Schritt auf diesen Weg loslaufen. Das heißt, wenn immer wir etwas mit Buddha Dhamma zu tun haben und auch unseren Geist anstrengen, ihn zu verstehen, ist es immer bezogen darauf, dass wir praktische Konsequenzen daraus ziehen müssen. Dass es nicht nur eine Frage ist dessen, was man in seinem Intellekt abspeichert, sondern das, was man an Umsetzung in den Alltag vollzieht. Da nenne ich nur ein paar Punkte nochmal, dass wir die Wahrheiten auch beziehen auf die Alltagssituation. Wenn der Erwachte von Weisheit spricht, dann meint er eben nicht so eine Menge von Informationen, die im Kopf abgespeichert sind, sondern Weisheit ist dann vorhanden, wenn eben diese vier Wahrheiten in jeder, idealerweise in jeder einzelnen Lebenssituation präsent sind. Wenn man jede einzelne Lebenssituation im Rahmen der vier Wahrheiten betrachtet, nämlich was klemmt im Moment? Was ist jetzt Erscheinung von Dukkha? Jetzt. Was sind die Gründe dafür, dass das erscheint, was wir erleben? Gibt es eine bessere Alternative dazu? Kann man das loswerden? Kann man das abstellen? Und wie mache ich das praktisch? Ja. So, und das ist das, was ich eigentlich anregen möchte, dass wir nicht so sehr theoretisieren. Die rechte Anschauung, sagt der Buddha, geht voran. Das sagt er auch. Sie geht voran. Ich muss das Ziel kennen, ich muss den Weg gehen, dann kann ich es gehen. Aber allein das Ziel nur im Kopf zu wissen, reicht nicht aus, dann muss ich dann auf die Socken machen. Das Leben muss nach den vier edlen Wahrheiten ausgerichtet werden. Sie müssen nicht gewusst werden allein, sondern sie müssen sich manifestieren jeden Tag. Und das heißt aber auch, und das schreibe ich mir auf die Fahnen, das ist meine große Aufgabe, zu lernen, dass viele Fragen gar nicht beantwortet werden müssen. Dass man viele metaphysische Fragen gar nicht anzugehen braucht, dass man vieles einfach beiseite lassen muss und sich konzentrieren muss darauf, was muss ich wissen, um den Weg zu gehen und das Ziel zu erreichen. Und da hat jeder seine eigene Baustelle. Der eine braucht ein bisschen mehr Kopfarbeit, der andere braucht ein bisschen weniger Kopfarbeit. Und darauf werde ich auch im Freundeskreis in den nächsten Vorträgen nach dem Seminar noch ein bisschen mehr eingehen, dass wir da auch ein bisschen uns einpendeln und noch besser einpendeln auf das, was wirklich notwendig ist und das mehr beiseite lassen, was nicht notwendig ist oder nicht mehr notwendig ist.